Hallo und willkommen zu Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+.
So, das ist heute fast ein bisschen komisch für mich, denn ich muss ganz alleine reden. Normalerweise bin ich es gewohnt, dass mir Marlies gegenüber sitzt und wir uns miteinander unterhalten. Aber für diese Folge musste ich alleine los, denn die arme Frau musste arbeiten und ich hatte ein bisschen Zeit und bin nach München gefahren, gestern zum Regenbogenfamilienzentrum und hatte da ein ganz spannendes und tolles Gespräch mit einer der Mitbegründerinnen und Mitarbeiterinnen dieses Zentrums, und zwar mit Stefanie Gerlach. Der oder die eine oder andere werden Sie vielleicht kennen. Sie hat unter anderem auch Bücher veröffentlicht, die sich um das Thema Regenbogenfamilie drehen. Und sie arbeitet eben in der Beratungsstelle und hat mir ein bisschen erzählt darüber, was wird da angeboten, was sind die Themen, mit was für Fragestellungen kommen die Ratsuchenden in die Beratungsstelle. Es ist ein ganz, ganz schöner Ort. Ich habe mich unheimlich wohl gefühlt. Ich habe mich auch im Gespräch mit der Stefanie, die ich schon vor einigen Jahren mal kennenlernen durfte, bei einem Regenbogenfamilienseminar sehr wohl gefühlt und habe gedacht beim Gehen, Mensch, sowas braucht es eigentlich in jeder Stadt. Es gibt nicht so viele bis jetzt. Wir sprechen auch im Interview ein bisschen darüber, was sich da vielleicht in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber es ist einfach also ganz, ganz toll, dass es sowas gibt in München. Ein Ort, an dem man ja zur Ruhe kommen kann, Fragen stellen kann, sich austauschen kann. Also richtig schön, richtig toll. Und jetzt könnt ihr einfach mal ein bisschen reinhören, was die Stefanie mir so zu erzählen hatte.
Gut, dann können wir anfangen.
Dann legen wir los. Ja, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ich spreche heute mit Stefanie Gerlach hier vom Regenbogenfamilienzentrum in München. Deine Kolleginnen und Kollegen können heute nicht dabei sein, aber du wirst sicherlich gleich ein bisschen was erzählen über euch, wer ihr seid, wer hier so arbeitet, was ihr macht. Vielleicht können wir damit ein bisschen einsteigen, dass du einfach mal ein bisschen berichtest.
Ja, hallo Emily. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr in eurem Podcast unser Regenbogenfamilienzentrum in München vorstellen wollt. Ja, gleich mal zu unserem Namen. Ganz hochoffiziell heißen wir Treffpunkt Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien. Ja, und da sind auch schon gleich drei von unseren vier Arbeitssäulen enthalten. Der erste Begriff Treffpunkt. Ja, wir sind natürlich ein Treffpunkt für Regenbogenfamilien und solche, die es werden wollen. Das heißt, wir haben Krabbelgruppen, wir haben eine Spielgruppe und auch sonst immer mal wieder Aktivitäten. Wir feiern einmal im Jahr ein großes, großes Fest zum International Family Equality Day. Also das sind, wir haben einige Angebote, die sich auf den Begriff Treffpunkt beziehen. Mhm. Fachstelle ist der nächste Begriff. Das heißt, wir beraten Fachkräfte, familienbezogene Fachkräfte. Das können Fachkräfte sein, die in einer Kita arbeiten, in einer Erziehungsberatungsstelle oder. Es gibt ja viele Menschen, die mit Familien zusammenarbeiten. Mhm. Beratungsstelle bezieht sich natürlich hauptsächlich auf diejenigen, die entweder einen Kinderwunsch haben oder aber die schon im Elternalltag und Familienalltag stecken und eine Beratung wünschen. Da kann ich nachher vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil die Geschichten und die Ausgangspositionen sind so unterschiedlich, wie Regenbogenfamilien ja auch unterschiedlich sind. Und unsere vierte Säule, die jetzt im Treffpunkt Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien nicht enthalten ist, die aber auch extrem wichtig ist, ist natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben Forderungen, mit denen wir an die Öffentlichkeit gehen. Wir haben aber natürlich auch einfach den Anspruch, die Sichtbarkeit von Regenbogenfamilien zu erhöhen, darüber zu informieren, was noch beackert werden muss, wo Regenbogenfamilien immer noch nicht gleichgestellt sind im Vergleich zu Heterofamilien.
Jetzt seid ihr hier in München in einer ganz schönen Ecke in Schwabing, gut erreichbar. Wer kommt denn so zu euch? Du hast ja die unterschiedlichen Punkte genannt, die jetzt so schon von euch im Namen auch drinstecken, also die ihr bedient, also Treffpunkt und Beratung und Fachberatung. Aber was ist so das Publikum, das wirklich hier in die Beratungsstelle vor Ort kommt? Was sind da so die Hauptzielgruppen, die ihr damit erreicht?
Also ich würde sagen, die Hauptzielgruppen sind zum einen diejenigen, die in die Beratung kommen und einen Kinderwunsch haben, und diejenigen, die zum Beispiel ein Angebot suchen wie eine Krabbelgruppe. Mhm. die vielleicht auch noch nicht ganz so gut vernetzt sind mit anderen Regenbogenfamilien in ihrem Stadtteil zum Beispiel, weil in einer großen Stadt sind natürlich auch die Regenbogenfamilien über die ganze Stadt verteilt. Und so eine junge Familie, die richtet sich in ihrem Stadtteil ein, besucht dort die Angebote, die sind aber meistens heteronormativ und meistens sind sie dann die einzige Regenbogenfamilie. Und für diese Familien ist es total wichtig, einmal in der Woche einen Ort zu haben, wo sie auftanken können, wo sie Gleichgesinnte finden und wo sie sich nicht immer erklären müssen.
Mhm. Vielleicht ist das ein Punkt, wo wir gleich nochmal drauf schauen können. Mich würde noch interessieren, ihr seid ja hier in ganz wunderschönen, also ich kam rein, ganz hell, wunderschöne moderne Räume, viele Bücherregale, viele Plakate, also ganz, fühlt sich gleich so richtig willkommen. Ich will gleich hier bleiben, weil es so schön ist und nochmal zu euch kommen auf jeden Fall. Ja, und wer finanziert euch auch mit euren Personalstellen?
Also da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Gerne. 2013 wurde ja das erste Regenbogenfamilienzentrum in Berlin eröffnet. Und eine kleine Delegation des Münchner Vereins Les Mamas, lesbische Frauen mit Wunschkindern und Kinderwunsch in München und Umgebung. Eine kleine Delegation der Les Mamas fuhr dann nach Berlin, um sich das mal gleich anzugucken. Und wir fuhren dann zurück mit dem Motto, das braucht München auch. Mhm. Der Verein Les Mamas war nämlich zu dieser Zeitpunkt schon sehr, sehr viele Jahre ehrenamtlich aktiv mit viel Peer-to-Peer-Beratung und auch Ausflügen und allerlei Aktivitäten. Und es war aber schon lange klar, dass eigentlich so etwas wie Beratung und verschiedene Angebote eigentlich auf professionelle Beine gestellt werden muss, dass diese Angebote in einem anderen Rahmen stattfinden sollten. Und dass wirklich ein sehr, sehr großer Bedarf da ist, der ehrenamtlich gar nicht mehr abgedeckt werden konnte. Zu der Zeit hat Letra, die Lesbenberatungsstelle Münchens, einen großen Teil der Kinderwunschberatung, ja im hauptamtlichen Bereich eigentlich den Teil der Kinderwunschberatung übernommen. Aber auch da war klar, dass Letra an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Ich habe mich dann 2013 noch an einige PolitikerInnen des Münchner Stadtrats gewandt und sie mit dieser Idee bekannt gemacht und stieß gleich auf große Zustimmung und bekam von dort auch Unterstützung zugesagt. Wie das so ist, man muss natürlich mit solchen Projektideen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Stimmung aufschlagen und zum Glück war auch die Stadtverwaltung durchaus daran interessiert. Es war auch politisch gewollt, dass München ein Regenbogenfamilienzentrum bekommt. Und doch sollte es noch eine ganze Zeit dauern. Viele Kämpfe, viel Diskussionen, viel dünne und dicke Bretter bohren. Mhm. Tatsächlich war es dann irgendwann soweit, dass klar war, der Verein Lesbentelefon, der auch die Lesbenberatungsstelle Letra verantwortet, sollte die Trägerschaft für dieses Projekt übernehmen. Mhm. Allerdings gleich klar, dass dieses Projekt natürlich nicht nur für Frauen, Lesben offenstehen sollte, sondern für alle. So ist das Regenbogenfamilienzentrum ein Ort, der wirklich für alle Geschlechter offen ist. Mhm. Der Verein Lesbentelefon hat dann mit Unterstützung der Lesmamas sich an die Aufbauarbeit im Vorfeld gemacht und am 1.5.2016 konnte ich dann anfangen mit 20 Stunden, noch ohne eigene Räume. Und wir haben dann diese wunderschönen Schwabinger Räume, von denen du gerade schon berichtet hast, die wir selbst auch sehr, sehr schön finden, konnten wir dann im Dezember 2016 beziehen und unsere große offizielle Eröffnungsfeier fand dann im Mai 2017 statt. Zum Stellenumfang ist zu sagen, wir haben im ersten Jahr 30 Stunden bekommen von der Stadt und ab dem zweiten Jahr haben wir dann 60 Stunden bekommen. So arbeiten wir jetzt. Wir haben diese Stunden verteilt. meine Kollegin und ich, wir arbeiten jeweils 27 Stunden und der Rest ist auch noch im Trägerverein verortet und in einem Minijob Öffentlichkeitsarbeit und wir haben auch noch eine Verwaltungshilfe und wir haben einen männlichen Kollegen, der auf Honorarbasis als Fachkraft für die Männerarbeit zuständig ist.
Jetzt hast du ja vorhin schon ein bisschen gesagt, was ihr alles hier so macht. Also es gibt diverse Gruppenangebote und du hattest auch gesagt, in dem Zusammenhang, es ist ganz wichtig für die, die hierher kommen, diesen Ort zu haben, um aufzutanken und eben nicht in der Gruppe, ich kenne das ja selber auch damals noch, man ging irgendwie dann zu irgendeiner Krabbelgruppe oder so und man war so die einzige Mutter aus einer Regenbogenfamilie, stellte sich zumindest ziemlich schnell raus. Ich habe nie eine andere getroffen, die habe ich dann tatsächlich immer woanders getroffen. Was ist das, glaubst du, was für die so wichtig ist, wenn die hierher kommen und was vielleicht auch so anders ist? Außer jetzt sage ich mal das Offensichtliche, nämlich, dass man nicht allein ist und sich vielleicht ein bisschen erklären muss oder die anderen irgendwie nachfragen oder man sowieso auch immer irgendwie ein Zwangsouting bevorsteht, weil spätestens dann, wenn die Frage nach dem Papa kommt, vielleicht so eine Situation kommt, wo man ja irgendwie dann vielleicht doch ein bisschen was anderes erzählt, als das, was so als Antwort erwartet würde. Aber was sind so die Resonanzen, die ihr bekommt von denen, die hierher kommen, warum das für sie so ein wichtiger und schöner Ort ist?
Ich glaube, das Wichtigste ist neben dem Austausch dieses Gefühl, hier endlich mal selbstverständlich zu sein. Mhm. Weder einen interessanten, exotischen Sonderstatus zu haben, noch in so einer Unsicherheit hierher zu kommen, na, welche Fragen kriege ich möglicherweise heute gestellt? Und auch einfach zu wissen, ich muss mich nicht erklären und kann auf einem ganz anderen Niveau einsteigen und kann vielleicht auch mal differenziert über eine ganz bestimmte Problematik sprechen, die, wenn ich in einer Gruppe mit Heterofamilien, wenn ich diese Fragen stellen würde, müsste ich erst noch mal eine riesengroße Erklärung vorbereiten, damit die Familien überhaupt verstehen, worum es mir geht. Regenbogenfamilien befinden sich immer in so einer Zwickmühle. Einerseits wollen sie eine Selbstverständlichkeit und nicht immer auffallen und andererseits fallen sie aber dadurch immer auf, weil sie keine Selbstverständlichkeit sind und sich deswegen immer erklären müssen. Mhm. Und das ist manchmal so ein recht anstrengender, ich will nicht sagen Teufelskreis, das klingt so sehr, sehr negativ, aber da ist so eine Alltagsanstrengung drin, die Heterofamilien, denen ist dieser Mechanismus vollkommen fremd und deswegen können sie das emotional oft nur ganz schwer nachvollziehen, was das heißt und welchen undankbaren Job Regenbogenfamilien damit haben, dass sie sich immer erklären müssen und gleichzeitig aber mit einem Vorwurf rechnen müssen, warum exponiert ihr euch eigentlich immer so?
Kannst du so vielleicht 2, 3 Themenpunkte nennen, die einfach immer wieder auftauchen, wo man sagt, das merkt man so, das sind so die Themen scheinbar, die Regenbogenfamilien, Eltern und Kinder betreffen ganz häufig?
Also zum einen geht es ganz häufig um rechtliche Fragen, ganz besonders im Zusammenhang mit der immer noch bestehenden Stiefkindadoption, die wir hoffentlich eines Tages mal nicht mehr haben. Aber solange wir sie noch haben, ist das auch ein großes Thema in der Beratung und auch unter den Eltern. In der Phase der Krabbelgruppen befindet sich eigentlich auch immer die Stiefkindadoption oder sehr häufig. Das ist diese Altersgruppe. Das heißt, da sprechen die Familien wahnsinnig viel drüber. Zum Beispiel, dass sie sich austauschen, Mensch, welche Sachbearbeiterin habt denn ihr? Und war der Hausbesuch schon? Und ach, das war sehr nett. Naja, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen. Oder aber natürlich auch im vielleicht nicht ganz so schönen Fall, wenn sich eine Familie dann nicht so gut aufgehoben gefühlt hat im Kontakt im Rahmen der Stiefkindadoption, wo man ja doch ganz schön die Hosen runterlassen muss, versuchen sich die Familien gegenseitig auch zu stärken. Das ist dann eher so auf der informellen Ebene und weniger auf der Beratungsebene. Das ist so ein großes Thema. Ein anderes großes Thema ist, wenn die Elternzeit aufhört und die Kita-Zeit beginnt. Wie bereiten sich die Eltern vor, wie schlagen Sie dort auf? Wie gehen Sie mit Ihrem Coming Out um? Das ist auch ein ganz großes Thema für die Familien untereinander, aber auch in der Beratung.
Ja. Du hast gerade ein bisschen angesprochen, so dieses Thema Stiefkindadoption, und da kommt ja immer das Jugendamt dann ins Spiel und die Kolleginnen und Kollegen, die da tätig sind. Was ist denn so in München die grundsätzliche Erfahrung, sage ich mal, weil ihr kriegt ja wahrscheinlich viel Resonanz auch darüber, wie läuft das hier so in München mit der Stiefkindadoption? Wir hören ja auch immer so aus ganz unterschiedlichen Regionen und Städten, wie unterschiedlich es gehandhabt wird. Haare sträuben zum Teil, manchmal aber auch wirklich, wo man sagt, boah, toll, ja, das Gesetz ist, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, es ist halt da, aber wie da sozusagen mit umgegangen wird, wie das einzelne Jugendamt oder auch die einzelne Sachbearbeiterin, der einzelne Sachbearbeiter das anpackt und sozusagen denen, die dran beteiligt sind, irgendwie angenehm oder leichter macht, ohne jetzt die Professionalität dabei zu verlieren, oder wo man manchmal das Gefühl hat, das ist schon Piesacken und ja, eigentlich so ein Gang, den man, ja, wenn man froh ist, wenn er dann endlich rum ist. Wie ist hier so in München die Erfahrung, die ihr da macht?
Also grundsätzlich würde ich sagen, die Erfahrungen sind gut. So wie viele Jugendämter ist es auch beim Münchner Stadtjugendamt so, dass das Amt sagt, wir haben diesen Auftrag. Und das bedeutet, dass wir diesen Auftrag sehr genau uns ansehen und auch sehr genau und professionell und in unserer Form ausführen müssen. Wir werden ja auch beobachtet und ganz klar. Also das mal so als Vorausschickung, weil ich weiß, dass es auch Jugendämter gibt, die da vielleicht auch etwas lockerer damit umgehen und vielleicht auch die eine oder andere Frage nicht stellen. Du hast das ja gerade schon gesagt, es gibt da ganz unterschiedliche Arten, wie diese Geschichte mit der Stiefkindadoption so gehandhabt wird. Grundsätzlich ist hier eine offene Haltung. Es gibt 5 Sachbearbeiterinnen, die die Stiefkindadoption beim Stadtjugendamt betreuen. Von der Dauer kann ich sagen, es ist zwischen 6 Monaten und 18 Monaten alles schon vorgekommen. Es ist natürlich immer auch die Frage, handelt es sich möglicherweise um eine binationale Familie? Dann dauert es länger, weil andere Papiere noch besorgt werden müssen. Grundsätzlich würde ich sagen, hier in München läuft das alles recht gut.
Ihr denn dann auch direkten Kontakt, weil du sagtest ja auch, ihr seid ja auch Fachberatungsstelle und habt mit unterschiedlichsten Fachkräften zu tun. Bezieht sich das dann tatsächlich eher auf Schulen, auf Kindertagesstätten, Kitas, Krippen, was auch immer? Oder habt ihr auch im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit oder anderen Maßnahmen dann direkt mit Jugendämtern und anderen Stellen zu tun? Klärt ihr da auf?
Es ist ja schon so, dass die Jugendämter selber wissen und selber das natürlich auch sehen, dass dieses Verfahren eigentlich eine Krücke ist und für geplante Regenbogenfamilien völlig unbrauchbar und auch unverhältnismäßig. Aber wie ich vorher schon sagte, die Jugendämter sagen, wir haben den Auftrag. Da können wir uns nicht einfach querstellen und sagen, wir machen das nicht. Das kann ich dann auch nachvollziehen, auch wenn ich das natürlich total schwierig finde und für die einzelnen Familien auch wirklich richtig unangenehm. Natürlich können wir aufklären, wir haben zum Beispiel durchaus regelmäßig Kontakt mit dem Münchner Stadtjugendamt. Es gibt auch Infoabende, wo auch eine Vertreterin des Münchner Jugendamtes hierher kommt und über Adoption und Pflegschaft informiert.
Super.
Also auch gemeinschaftliche Adoption eines fremden Kindes. Also da bestehen durchaus gute Kontakte. Aber natürlich gibt es auch das ein oder andere Thema, wo wir als Vertretung der Familien vielleicht auch mal eine bisschen andere Haltung haben. Gerade auch, was Familiengründungsprozesse angeht.
Und das ist vielleicht ein Punkt, wo wir mal hinspringen. Jetzt haben wir viel geredet über die, wo die Kinder schon da sind und hier in Krabbelgruppen rumwuseln und dann eben so dieses Thema Stiefkindadoptionsverfahren meistens im Raum steht. Gehen wir vielleicht wirklich mal ein paar Schritte zurück. Diejenigen, die sozusagen sich mit dem Gedanken herumtragen oder schon die Idee oder den Wunsch ganz klar ausgeprägt haben, wir wollen ein Kind. Ja, was habt ihr hier in der Beratung für Anfragen für vielleicht auch Familienkonstellationen? Aber wenn ich so in die Presse schaue, habe ich immer das Gefühl, es sind immer zwei Väter mit einem Kind auf dem Bild. Ja? In der Realität weiß ich nicht, gibt es Zahlen, ob es mehr Frauen mit Kind sind. Aber es gibt ja durchaus auch noch andere Varianten mit Queer Family und weiß ich nicht, oder mit einem Elternteil, der vielleicht trans ist. Oder ist es so, dass das ihr hier so als Anfragen und Konstellationen von Beratung habt, wenn es um das Thema Kinderwunsch noch geht?
Also fangen wir mal mit der Bildsprache an. Natürlich gibt es Zahlen, aber das Patriarchat lebt. Mhm. Und wenn wir in die Zeitung gucken, wie viele Männer sind abgebildet, wie viele Frauen sind abgebildet. Ja, also ein Männerpaar mit einem kleinen süßen Baby, das kommt halt, was die Redaktionen in den Zeitungen so sagen, das kommt halt besser an. Mhm. Weil Frauen und Kinder, damit lockt man einfach niemand mehr hinterm Ofen vor.
Das ist kein Schocker, ne? Das ist nee. Irgendwie ganz normal. Ja.
Ganz genau.
Könnte ja die Tante sein, die nebendran steht.
Richtig. Ja. Es gibt Zahlen, also wir gehen von auf jeden Fall mindestens 90% Frauenfamilien aus, wo natürlich eine unterschiedliche Beteiligung des Spenders oder biologischen Vaters oder auch aktiven Vaters, aber die Kernfamilie, das sind zu 90% Frauenfamilien. Ja, was auch die Literatur so an Zahlen hergibt, es sind circa 5% Männerfamilien und dann gibt es einfach noch die verschiedensten Mehrelternkonstellationen, die sind aber relativ gering im Moment. Ich würde allerdings denken, dass die Anzahl der Mehrelternfamilien, dass die steigt. Mhm. Das denke ich.
Was ist so dein Gedanke dahinter? Warum glaubst du, dass das in die Richtung geht?
Ich glaube einfach, dass sich mehr und mehr Menschen dazu entscheiden, eine Familie gründen zu wollen und dass sich auch immer mehr Lesben und Schwule und Queer und Trans und wie auch immer zusammentun. Mhm. Dass einfach mehr zusammengeht und dass sich die jüngere Generation auch mehr vorstellen kann an unterschiedlichen Familiengefügen und Modellen und da vielleicht auch ein bisschen, experimentierfreudiger klingt so. Bisschen komisch, wenn man an Familie denkt, deswegen möchte ich es eigentlich nicht verwenden. Aber sagen wir mal, ein bisschen offener für verschiedene Konstellationen sind. Auch das Thema Trans und Kinderwunsch schlägt bei uns ab und an auf. Da beraten wir auch. Das ist ein Thema, das ist im Kommen.
Also glaubst du einfach, weil es solche Angebote gibt, steigt die Nachfrage oder glaubst du, dass es insgesamt Kulturwandel gibt? So in den letzten Jahren ist es zum einen medial natürlich stärker repräsentiert, aber schlägt sich vielleicht auch tatsächlich ja in den Zahlen nieder, wie viele Kinder jetzt in Familien geboren werden, die Regenbogenfamilien sind. Was ist da so deine Vermutung, warum da auch so eine steigende Nachfrage bei den Themen ist?
Also ich glaube, mit gesellschaftlicher, rechtlicher und politischer Weiterentwicklung steigt einfach auch bei der Zielgruppe die Offenheit dafür, Mensch, das könnten wir uns doch vielleicht auch trauen. Mhm. Also je einfacher es wird, desto mehr Lesben, Schwule, Queers, Trans, Bi, wer auch immer, überlegt sich, Mensch, ich dachte eigentlich, das ist für mich mit meiner Lebensform gar nicht vereinbar, aber wenn ich mir es genau angucke, Mensch, da ist das ein Thema und hier gibt es so eine Familie, vielleicht könnte ich mich das auch trauen.
Mhm. Geht ja doch. So,
ne? Geht ja doch. Ja, ich glaube sicher, dass das einfach eine Entwicklung ist und dass mit der Öffnung der Ehe auch wieder nochmal ein Stück Ermutigung dadurch passiert.
Ja, und ihr unterstützt das dann natürlich.
Und dann unterstützen wir das und ich freue mich sehr, wenn Menschen zu uns kommen und Konstellationen, die merken, oh, bevor wir da jetzt loslegen, total erfreut und fröhlich und aufgeregt, sollten wir vielleicht noch mal das eine oder andere klären. Das heißt, wir haben auch in unserer Beratung die Aufgabe, mal das eine oder andere Worst-Case-Szenario an die Wand zu malen, um auch unsere KlientInnen auf vielleicht den einen oder anderen Punkt aufmerksam zu machen, was sie noch besprechen sollten. Und Das ist natürlich ganz besonders dann, wenn zum Beispiel die Dreierkonstellation zwei Frauen und ein Mann hier zu uns kommen und sich überlegen, Elternschaft entweder zu dritt oder da ist die Kernzentrale und da gibt es den freundschaftlichen Außensatelliten oder wie machen wir es denn oder wie könnten wir und welche Gefahren drohen vielleicht auch, wo wir jetzt im Überschwang der Gefühle gerade gar nicht hingucken.
Das finde ich ganz spannend, da würde ich kurz ein bisschen näher drauf schauen wollen. Die Themen, die so ein bisschen schwierig werden könnten oder so, auch vielleicht Gefahren, wenn man so, da, Mensch, super, wir haben Spender, jetzt legen wir los. Jetzt mal abgesehen von rechtlichen Aspekten und was kommt dann in der Stiefkindadoption auf uns zu. Was sind da so Themen, wo ihr sagt, da ist es wichtig, mal drauf zu schauen? Weil ich denke mir so, die, die auch zuhören jetzt hier und vielleicht selber gerade an diesem Punkt sind und nicht das Regenbogenfamilienzentrum um die Ecke haben, um in die Beratung zu kommen, was wären so deine Punkte, wo du sagst, das sind so Sachen, da sollte man mal drüber sprechen mit jemandem oder auch miteinander in der Konstellation dann?
Also ich glaube, die wichtigste Entscheidung, wenn sich Menschen auf den Weg machen, ist doch zu überlegen, welche Rolle möchte ich wie in diesem Gefüge einnehmen? Was kann ich mir da vorstellen? Ist das stimmig mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner? Wenn es sich um ein Lesbenpaar handelt, wollen wir einen bekannten Spender? Wollen wir jemand aus unserem Freundesbekanntenkreis fragen? Welche Rolle soll der einnehmen? Was stellen wir uns da vor? Was stellt er sich da vor? Und dann ist es ganz wichtig, immer wieder auch darauf hinzuweisen, hey, ihr seid Menschen, ihr habt Gefühle und das lässt sich nicht alles vorplanen und das lässt sich vor allen Dingen auch nicht alles kontrollieren. Und alle Gefühle, die dürfen erstmal sein. Dass das dann schwierig werden könnte, wenn vielleicht die ein oder andere vorher ausgemachte Grenze oder Spielregel oder was auch immer nicht eingehalten werden kann, sind dann die Beteiligten in der Lage, wirklich einigermaßen, ich sag mal in Anführungszeichen, reif darüber zu sprechen? Geht das? Oder wo sind da die Ängste? Wo sind da die Herausforderungen? Und ist das realistisch, dass wir das meistern? Und dann zu gucken, schaffen wir das? Oder ist das eigentlich eine Nummer zu groß?
Habt ihr es auch in der Beratung mit Familien oder mit Paaren oder auch Einzelpersonen zu tun, die zu euch kommen, die eher in so einer Konfliktsituation sich befinden? Also wo vielleicht so die vorhergedachten und vorgestellten Varianten, wie das Familienleben dann sein würde, mit, wo da richtig Dampf unterm Kessel ist und ihr auch sozusagen in Konflikten dann wirklich beratet?
Ja, das kommt vor. Das kommt nicht sehr häufig vor. Ich erwarte aber, dass das immer mal wieder kommt, weil natürlich mit den größeren Möglichkeiten manche auch in die Familiengründung einsteigen, ohne sich jetzt über all diese Dinge Gedanken zu machen. Das passiert und das passiert immer wieder und das passiert natürlich auch unter Regenbogeneltern. Wenn es wirklich richtig schwierig wird, dann geht es ja auch häufig um ganz knallharte juristische Fragen. Wir haben zwei Anwältinnen, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die wir dann auch in so einem Fall einschalten würden. Wir sehen uns natürlich als BegleiterInnen. Wir machen natürlich auch mal eine Konfliktberatung, aber wir sind BeraterInnen und keine TherapeutInnen. So, also wir wissen auch, in welcher Situation wir auch weiter verweisen können.
Aber das heißt im Prinzip, man kann erstmal mit allem mehr oder weniger zu euch kommen, aber ihr seid so gut vernetzt, dass ihr dann auch wisst, wo gibt es andere Wege, wenn ihr jetzt dann nicht mehr die richtige Anlauf- oder Ansprechstelle für den Thema wärt. Also ihr könnt dann einfach auch andere Angebote aufzeigen hier im München oder Münchner Raum.
Ja, das würde ich so schon sagen. Wir sind hier in München sehr, sehr stolz drauf, dass wir ein irrsinnig tolles Angebot haben. Also was die Infrastruktur für LGBTQI angeht, sind wir wirklich ganz toll bedient. Da bin ich auch sehr stolz auf unsere Stadt. Und wenn ich mal ab und zu zum Beispiel im Norden des Landes eine Fortbildung gebe und dann erzähle, dass ich aus Bayern komme, und dann werde ich immer ganz mitleidig angesehen, und dann spiele ich meine lokalpatriotische Spielkarte, ziehe ich aus der Hosentasche und erzähle dann, was wir hier alles haben, also von Rosa Alter über Trans- und Interberatungsstelle und uns und Lesbenberatung, Schwulenberatung und ein riesengroßes Jugendzentrum und Aufklärungsprojekte und, und. Also wir sind hier wirklich toll aufgestellt. Und dennoch kann ich immer wieder nur sagen, alles, was wir uns erkämpft haben, kann uns auch genommen werden. Mhm. Die Zeiten sind nicht ganz so einfach. Und wir haben Kommunalwahlen. Im März wird der Stadtrat neu gewählt. Und da müssen wir schon auch ganz schön schauen und gut Wahlkampf machen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, umso wichtiger, dass es so eine Stelle gibt wie euch, ja, die da einfach auch Lobbyarbeit betreibt und
das Thema am
Laufen hält. Ja, weil ich glaube auch, wenn, das ist ja genauso dieser Zwiespalt, das wäre auch nämlich eine Frage, die ich jetzt noch an dich hätte. Also ich habe mit meiner Frau so drüber nachgedacht in einer unserer ersten Podcast-Folgen, als wir so über das Thema so Geburtsvorbereitung nochmal reflektiert haben, wie es uns da ging. Und da war es nämlich genau die Situation, es gab eben nicht die Regenbogenfamiliengruppe, sondern wir waren halt einfach das einzige Frauenpaar in dieser schönen Geburtsvorbereitung und haben uns dann aber so gefragt, naja, das lief eigentlich ganz gut, es war auch ganz okay, es war auch manchmal wirklich sehr witzig und die Hebamme hat das toll gemacht, die anderen TeilnehmerInnen waren super. Also insofern war das für uns eigentlich ganz, ganz okay, und man ist ja eh noch so ein bisschen gaga, wenn man so kurz vor Geburt da ist. Aber wir haben uns tatsächlich gefragt, ja, braucht's das? Also braucht's was Eigenes? Und du hast natürlich vorhin schon ein bisschen was erzählt über die Gruppen und warum es so wichtig ist, dass es was Eigenes gibt, und da stimme ich dir auch total zu. Aber ich glaube, das ist so genau diese Zwiespalt, in dem man, du hast es ja vorhin auch so ein bisschen wie so ein Teufelskreis beschrieben, einerseits wünschen wir uns ja Normalität und Akzeptanz und eben gar nicht irgendwie ganz besonders behandelt zu werden, sondern einfach bitte behandelt uns so wie alle, was ja noch nicht passiert. Und auf der anderen Seite brauchen wir ja doch irgendwie so unsere Räume, wo ja wir verstanden werden, wo wir Austausch finden. Wie siehst denn du das mit dieser Ambivalenz? Also ganz frech gefragt, so nach dem Motto, wie lange braucht es denn diese Beratungsstelle hier noch, bis man sagt, eigentlich braucht es das nicht mehr, weil die anderen Beratungsstellen das alles so mit abdecken und es so integriert ist und es einfach Normalität hat. Kommen wir da mal hin?
Also meine Lieblingsantwort auf diese Lieblingsfrage ist natürlich sowohl als auch. Mhm. Es ist, wie du sagst, total wichtig, dass die ganz herkömmlichen Einrichtungen, die Erziehungsberatungsstellen und die Hebammen und die Geburtshäuser und was es alles so gibt, dass die von uns wissen, dass die sich Grundwissen aneignen, dass sie einfach kompetent sind, auch mit Regenbogenfamilien umzugehen. Das finde ich als Ziel auf jeden Fall erstrebenswert. Und das steht für mich in keinem Widerspruch dazu, dass wir eine Ergänzung brauchen für spezifische Personengruppen, spezifische Fachstellen zu haben, Angebote zu haben, in denen sich diese Gruppen total willkommen und angesprochen fühlen. Und ich glaube im Übrigen, dass es uns noch lange braucht, weil das Thema ist jetzt so langsam im Mainstream angekommen. Wir arbeiten aber ehrenamtlich, politisch, journalistisch, wie auch immer, seit Jahrzehnten an dem Thema. Und bis der Mainstream mal da angekommen ist und das alles weiß, was es eigentlich bräuchte, ach, das dauert noch. Ich denke, die Bedarfe der Familien werden sich ausdifferenzieren, und so wird sich auch unser Angebot ausdifferenzieren. Wir sind ja immer noch im Aufbau und in der Entwicklung begriffen. Das heißt, wir versuchen auch zum einen, unsere Zielgruppen auch immer wieder insoweit zu befragen, was braucht ihr denn? Und anhand unserer Veranstaltungen auch zu sehen, was wird gut besucht, wo ist die Nachfrage eher zögerlich, heißt es, da müssen wir nochmal besonders hin, weil es vielleicht auch ein nicht ganz einfaches Thema ist, oder ist da tatsächlich das Interesse nicht ganz so groß? Und zum anderen pflegen wir sehr viel die Zusammenarbeit mit den Regeleinrichtungen. Wir haben da viel Kontakt. Wir sind hier in der Stadt München in der Familienfachlandschaft auch schon gut angekommen. Wir haben ja eine 64-seitige Broschüre veröffentlicht zum Thema Wir sind dabei, Regenbogenfamilien in der Kindertagesbetreuung. Diese Broschüre richtet sich zum einen an Regenbogenfamilien selbst, wie sie sich auch gut in die Kita einbringen können, wie sie auch selbstbewusst auftreten können und auch deutlich machen können, welche Ressourcen sie haben, wie sie auch einer Kita guttun können. Mhm. Und zum anderen richtet sie sich natürlich an Kita-Fachkräfte, damit die Fachkräfte die Möglichkeit haben, auch mal hinter die Kulissen zu schauen und auch die Lebensrealitäten und Lebenssituationen von Regenbogenfamilien besser einschätzen, nachvollziehen, nachempfinden können. Und diese Broschüre hat sich mittlerweile in der Stadt auch schon ganz gut verbreitet. Und auf Fachtagen werden wir immer wieder aufgefordert, auch die Broschüre vorzustellen. Und es freut uns ganz besonders, weil wir damit natürlich auch unsere Stelle und unser Angebot bekannt machen können. Und gleichzeitig darlegen können, warum es so wichtig ist, dass Fachkräfte, die mit Familien arbeiten, dass sie Grundwissen über Regenbogenfamilien haben und sich aneignen. Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel auch sowas gemacht, dass wir im letzten Herbst waren wir in Niederbayern und haben in Landshut 25 Fachkräfte von 12 verschiedenen niederbayerischen Jugendämtern fortgebildet, einen ganzen Tag. Die haben uns gebucht. Das hat uns sehr, sehr gefreut, dass sich ein Verbund von Jugendämtern zusammentut und sagt, unser jährlicher Fortbildungstag, der soll jetzt mal über Regenbogenfamilien gehen.
Ja. Was wäre denn so aus deiner Sicht so eine Zukunftsperspektive? Wird es mehr solcher Beratungsstellen, Beratungsangebote geben? Wo geht die Reise hin?
Also wir haben bereits etwas initiiert. Und zwar haben wir im letzten Jahr, im Dezember, hatten wir hier in München bei uns im Regenbogenfamilienzentrum einen bundesweiten Fachkräfteaustausch mit knapp 20 Fachkräften, die im ganzen Bundesgebiet zum Thema hauptamtlich und ehrenamtlich arbeiten. Und daraus hat sich die Bundesinteressengemeinschaft Regenbogenfamilienberatungsfachkräfte gegründet. Wir mischen uns im Moment dahingehend ein, dass ja die Regierung aufgefordert ist, sich zum Thema Abstammungsrecht nun doch mal ein paar mehr Gedanken zu machen. Es liegt ja bereits ein Gesetzentwurf der Grünen vor. Die SPD ist gerade dabei, sich auf einen Referentenentwurf vorzubereiten. Da gab es schon mal ein paar Vorschläge und da sind viele, viele Stellungnahmen eingegangen, unter anderem auch von uns, so dass wir uns auch bundespolitisch versuchen einzumischen, wie es nur geht. Das ist auch eine Vision, dass wir uns ganz stark daran beteiligen können, das, was weitergeht in Bezug auf Abstammungsrecht. In Hamburg gibt es jetzt eine Fachstelle, seit einiger Zeit. Es gibt auch in Düsseldorf eine Fachstelle. In Wien gibt es ein Regenbogenfamilienzentrum. Ich glaube schon, dass es mehr wird. In Köln gibt es auch was. Ich weiß nicht, wie sich die politische Situation entwickeln wird und was da möglich ist. Aber die Regenbogenfamilien werden immer mehr und die werden selbstbewusst und die fordern. Und das ist auch gut so.
Dann danke ich dir ganz herzlich.
Ja, ich danke, dass wir das Münchner Regenbogenfamilienzentrum bei euch vorstellen dürfen.
Wir werden euch verlinken, wir werden weitere Informationen auch mit reintun und dann kann man noch ein bisschen nachlesen, wenn man möchte. Danke dir.
Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Familienbildung, dem Podcast rund um Familie und LGBTQ+-Themen.